Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalen Minimalisten. Heute darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen. Jonas Deichmann ist Abenteurer, Athlet und Speaker. Bekanntheit erlange vor allem durch seinen im März 2020 gestarteten Triathlon, der einmal um die Welt ging und den er 430 Tage später erfolgreich beendete. Wir sprechen heute darüber, wo Jonas seine Inspiration für seine Abenteuer gefunden hat, an was er eigentlich denkt, wenn er stundenlang unterwegs ist und welche Rolle Social Media in seinem Leben spielt. Jonas, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
Hallo, guten Morgen.
Jonas, zu Beginn, damit unsere Zuhörer den Gast immer etwas besser kennenlernen, habe ich einen kleinen Fragenhagel für dich vorbereitet. Das sind 5 Fragen und deine Aufgabe ist es, möglichst kurz, maximal einen Satz auf diese Fragen zu antworten.
Okay.
Bist du bereit?
Das bin ich, ja.
Alles klar. Dann fangen wir an mit Frage Nummer 1. Was war dein größter Wunsch als Kind?
Ich wollte immer Abenteurer werden wie mein Großvater.
Frage Nummer 2. Wenn du nicht arbeitest, dann findet man dich beim?
Bei mir ist Arbeiten und Nicht-Arbeiten eins, weil ich eben Abenteurer bin. Und wenn ich nicht offiziell arbeite, dann bin ich draußen beim Laufen und beim Radeln, also beim Abenteuer.
Okay, alles klar. Dann die nächste Frage. Wenn du eine Klasse in einem Thema unterrichten müsstest, wie würde dieses Thema heißen?
Folge deinen Träumen und deiner Leidenschaft.
Die nächste Frage hast du schon in Teilen beantwortet, aber was wäre ein Wort, wie dich Freunde beschreiben?
Mutig und zielstrebig.
Ja, das sind gute Eigenschaften als Abenteurer. Ich glaube, das ist wichtig. Dann kommen wir zur nächsten und letzten Frage von diesem Fragenhagel. Was ist der beste Rat, der dir jemals gegeben wurde?
Einfach nur machen.
Klasse. Du hast es gerade schon anklingen lassen. Du wurdest inspiriert von deinem Großvater. Kannst du uns hier nochmal so eine Hinleitung geben? Wie bist du zu der Person geworden, die du heute bist? Was waren so Personen auf deinem Weg, die dich inspiriert haben, das zu tun, was du heute tust?
Also ich bin ja mittlerweile Berufsabenteurer, bester Job der Welt und ist kein gewöhnlicher Job. Und das liegt gewissermaßen auch in der Familie. Mein Uropa ist einmal um die Welt gesegelt und mein Opa war Schlangenfänger in Afrika. Und wo ich das erste Mal als kleines Kind dort war, mit irgendwie, ich glaube 6 Jahre war ich, da fand ich das immer ganz toll. Ich komme aus dem zivilisierten Deutschland und mein Opa lebt im Urwald und hat einen Affen auf der Schulter und eine Schlangenfarm. Das fand ich immer ganz, ganz toll. Und seitdem will ich auch raus in die weite Welt und eben meinen eigenen Weg gehen. Und auch mein Vater hat viele Abenteuer gemacht. Wir waren in meiner Kindheit nie im Hotel, wir waren immer auf den Bergen und im Zelt unterwegs und sowas prägt natürlich auch. Ich habe dann im Studium im kompletten Ausland gemacht, was auch sehr, sehr spannend war. Und habe dann während dem Studium kein Geld gehabt, aber den Wunsch, die Welt zu sehen. Und habe dann auf dem Fahrrad eine Weltumrundung gemacht. Und da kam bei mir so der Gedanke, hey, das macht ziemlich Spaß. Und warum nicht den Leistungssport mit dem Abenteuer verbinden? Und das ist, was ich dann letztendlich gemacht habe. Und es kam, letztendlich hat es viel mit meinem Chef zu tun. Wir haben so eine Firmenfeier gehabt und hat vielleicht auch ein bisschen viel getrunken gehabt. Und da habe ich ihm erzählt, ich würde gern einen Weltrekord machen. Und er hat gleich gemeint, fantastisch, ich sponsor dich. Und dann konnte er es am nächsten Tag auch nicht mehr zurücknehmen. Und so bin ich am Ende Profi-Abenteurer geworden.
Klasse. Du hast gerade schon anklingen lassen, dein Chef, dein ehemaliges Studium. Was hast du denn studiert? Ging das auch in die Richtung Abenteuer? Gibt es dafür einen Studiengang?
Den gibt es, soweit ich weiß, leider nicht. Ich habe klassisch International Business, also BWL studiert. Und was bei mir ein bisschen besonders war, es war komplett im Ausland. Ich habe meinen Bachelor in Schweden gemacht mit Auslandssemester in Brasilien und Singapur. Und mein Master in Dänemark mit Auslandssemester in Indien. Und was ein bisschen speziell war, ich habe nie in Dänemark gelebt, obwohl das kein Fernstudium war. Und auch im Bachelor habe ich zum Beispiel nie in Singapur gelebt, sondern ich bin in Singapur angekommen und habe das große Abenteuer erwartet und es war halt eine große, moderne Stadt, wie ich mir das, ja, hat mir einfach nicht gefallen. Und dann habe ich meine Kurse alle auf einen Tag gelegt in der Woche und bin nach Tioman Island in Malaysia gezogen, habe da eine kleine Strandhütte gehabt und habe vom Strand aus studiert, bin immer alle zwei Wochen zurück für einen Tag zur Uni und habe am Strand gelebt und habe dort von dort aus studiert. Und das war ja ein Riesenerfolg, weil ich war der Beste von allen Austauschstudenten, habe jede Menge Geld gespart und wegen den niedrigeren Lebenshaltungskosten und hatte ein super Leben. Und heute nach Corona, da klingt es normal, klar kann man von der Stadt, von der Insel aus studieren, aber vor 15 Jahren war das halt nicht der Fall. Und alle meine Freunde haben gesagt, du spinnst doch, das geht doch gar nicht. Und mein Master habe ich dann, ich habe eine Woche in Dänemark gelebt und dann bin ich nach Brasilien und Teneriffa gezogen und habe meinen Master vom Strandhaus gemacht, was wunderbar funktioniert hat.
Und dass du das studiert hast, war das aus einer Reaktion heraus, okay, ich möchte was Richtiges, was Gescheites, wie man es bei uns sagt, lernen? Oder war das auch wirklich, dass du ein Interesse hattest für diesen Businessbereich?
Ich hatte auch ein großes Interesse daran. Ich bin auch auf dem Wirtschaftsgymnasium gewesen, also mein Abitur war Hauptfach Wirtschaft und ich war sehr, sehr gut dabei und es hat mir auch viel Freude bereitet. Und auch jetzt, klar, das ist nicht, ich mache das wegen meiner Leidenschaft, die Abenteuer, aber es ist auch mein Beruf und es ist ein Unternehmen, muss man auch ganz klar sagen. Und für mich das Wichtigste ist Marketing und Vertrieb, was ich aktuell mache. Also da war das Studium auch super für, außer Frage.
Mhm. Ja, das glaube ich, das finde ich auch so spannend an dir, dass du es geschafft hast, dass du deine Leidenschaft und ein Geschäftsmodell, dass du das zusammengebracht hast und jetzt kannst du eben Abenteuer machen, deiner Leidenschaft nachgehen. Andere Menschen können dann davon profitieren, aber du verdienst auch gleichzeitig noch Geld mit. Also das ist sehr schön. Wenn wir jetzt mal auf dein letztes Abenteuer zu sprechen kommen. Für Zuhörer, die dich jetzt noch überhaupt nicht kennen, wie würdest du denen kurz beschreiben, was du da gemacht hast?
Also mein letztes großes Abenteuer, das war der erste Triathlon rund um die Welt, die 120-fache Ironman-Distanz insgesamt. Also ich bin in München gestartet, bin mit dem Fahrrad an die Adria geradelt, dann bin ich dort für 460 Kilometer die Küste entlang geschwommen bis nach Dubrovnik. Dann ging es auf dem Fahrrad weiter über Osteuropa, die Ukraine und Russland bis auf den Pazifik. Danach bin ich 5000 Kilometer quer durch Mexiko gerannt und nochmal 4000 Kilometer ausrollen von Portugal zurück nach München. Und das Ganze unsupported, das heißt, ich habe nie ein Team dabei gehabt. Ich habe dann beim Schwimmen so ein selbst konzipiertes Floß mit meiner Ausrüstung hinter mir hergezogen, beim Radfahren klassisches Bikepacking und beim Laufen mit so einem Anhänger hinten dran. Da war ich insgesamt 14 Monate unterwegs.
Wow. Wie oft hast du die Frage, die ich dir gerade gestellt habe, schon beantwortet?
Ja, sicherlich ein paar hundert, vielleicht auch tausend Mal. Gerade wo ich in Mexiko war, wurde ich ja auch zu einer nationalen Berühmtheit und mein Lauf wurde ja live im Fernsehen übertragen in Mexiko jeden Tag und ich wurde bestimmt 20, 30 Mal täglich interviewt.
Wie war das für dich persönlich? Also wenn ich stundenlang auf dem Fahrrad sitze oder am Laufen bin, ich habe jetzt am Samstag mit einem guten Freund, mit dem ich auch oft den Podcast zusammen gemacht, wir sind bei uns hier den Kocher-Jax-Radweg abgefahren, das waren 336 Kilometer und da waren wir an einem Punkt, da haben wir einfach keine Lust mehr gehabt und da wäre die Frage an dich, an was denkst du, wenn du so stundenlang unterwegs bist?
Ja, also die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man was macht, wofür man Leidenschaft hat. Also die Frage ist immer, warum macht man das Ganze? Und für mich gibt's nichts Schöneres und die harten Momente, die gehören da auch dazu. Und dann einfach immer positiv bleiben. Ich glaube daran, es wird morgen besser. Ich glaube immer daran, irgendwie geht's. Und kleine Ziele setzen und sich belohnen. Das wäre jetzt der konkrete Tipp für den Kocher-Jax-Radweg und viele andere Abenteuer. Wenn es nach 200 Kilometern wehtut und noch 100 kommen und man dann denkt, oh, es ist noch weit und so, das hilft halt nicht. Daher, ich stelle mir stelle mir dann vor, okay, jetzt sind es noch 10 Kilometer, noch 20 Kilometer und da kommt ein Restaurant, da kommt eine Tankstelle und dann gibt es einen Schokoriegel oder im Sommer ein Eis oder ein Bier und und dann darauf freue ich mich und dann geht es mir wieder gut. Und es ist eben dieses Zusammenspiel von auf der einen Seite eine große Vision zu haben, die aber immer positiv ist und im Tagesgeschäft sich kleine Ziele setzen und sich mit was belohnen, was einem persönlich wichtig ist. Und im Extremsport ist es meistens Essen, weil du halt immer Hunger hast.
Also so unterwegs warst, da hattest du teilweise auch Begleitung. Also Menschen haben sich dir angeschlossen. Es gab einen Live-Tracking-Link, wo man sehen konnte, wo du bist. Was hast du mehr genossen, dass du alleine unterwegs warst oder dass dich Menschen streckenweise begleitet haben?
Also beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich bin durch Sibirien zum Beispiel komplett alleine geradelt und durch die Adria auch komplett alleine geschwommen. Das war auch wunderschön. Also es ist Naturerlebnisse alleine sind, da fehlt auch niemand. Und dann in Mexiko habe ich ja täglich teilweise ein paar hundert Leute gehabt, die aus dem ganzen Land angereist sind, um mitzurennen. Ich wurde als der deutsche Forrest Gump dort berühmt. Was auch ein ganz, ganz tolles Erlebnis war. Das war einfach verrückt, was da alles passiert ist. Es sind die Drogenkartelle mitgerannt und es hat eine Polizeieskorte gehabt, eine Hündin und so weiter. Und das wurde aber irgendwann auch sehr, sehr anstrengend. Also dauerhaft ist es definitiv nichts, wenn man berühmt ist.
Wenn du nochmal jetzt hier zurückdenkst, du bist jetzt in Deutschland und du bist jetzt gerade hier, sage ich mal, das sind so die Nachwehen von diesem großen Abenteuer. Du lernst tolle Menschen kennen, du hast jetzt eine Premiere für deinen neuen Kinofilm. Das sind ja jetzt so diese Business-Aufgaben, sage ich mal. Also du hattest das Abenteuer, jetzt kommt der Business-Teil. Und ist es so ein Rhythmus, den du dir vorstellen kannst, bis an dein, ich sag's jetzt mal, Lebensende so fortzuführen?
Auf jeden Fall. Ich habe das große Glück, ich kann von meinen Abenteuern auch gut leben. Und ich bin ja kein klassischer Leistungssportler, bei dem die Karriere irgendwann mit Ende 30 oder Anfang 40 vorbei ist, sondern ich bin Leistungssportler, aber eher Abenteurer. Und für die Ultralangdistanz, das kann ich bis 50 auf hohem Niveau machen. Und auch danach, solange man kreativ ist und neue Projekte findet, wofür sich Leute interessieren, kann ich auch um die Welt segeln und sowas vermarkten. Daher kann ich das von der Perspektive noch sehr lange machen. Und ich habe das vorher immer im Jahresrhythmus gemacht, ein großes Projekt. Mittlerweile ist es einfach auch in Deutschland eine ziemlich große Story geworden und ich habe jetzt sehr, sehr viele auch Firmenvorträge, Spiegel-Bestseller-Buch habe ich geschrieben, jetzt kommt ein Dokumentarfilm, das Limit bin nur ich in die Kinos gekommen und ich halte auch öffentliche Vortragsserie mit der EFT zusammen. Da ist viel zu tun, auch in meiner Off-Season und daher mache ich jetzt zumindest jetzt in nächster Zeit immer alle zwei Jahre ein großes Projekt und dann habe ich eben anderthalb Jahre dazwischen, wo ich dann die Vermarktung mache, also Vorträge, etc. und ein kleineres Abenteuer. Und das ist so ein sehr, sehr guter Rhythmus für mich.
Was glaubst du ist der Schlüssel, dass solche Abenteuer von Leuten wahrgenommen werden und die sagen, wow, cool, das würde ich gerne verfolgen?
Also es ist, man muss eben beides können. Auf der einen Seite muss man große Abenteuer machen, aber man muss es auch vermarkten können. Und viele können eben nur eins von beiden und das reicht nicht. Und der große Erfolg bei diesem Projekt jetzt im Triathlon um die Welt ist, dass es eben nicht nur um den Leistungssport geht, sondern um die ganze Geschichte herum. Und all das Verrückte, was da passiert ist. Also es ist eine Mischung aus Leistungssport, wie schafft man sowas, mit Reisebericht und Psychologieratgeber und vielen anderen Dingen. Also ich habe mal geguckt, wo ich auf Amazon überall auf Platz 1 bin mit meinem Buch. Das sind ist im Triathlon-Bereich, im Leichtathletik-Bereich, im Radsport-Bereich, im Reisebiografien und bei Psychologieratgebern. Also es ist sehr, sehr breit gefächert und das macht es auch so zum Erfolg.
Als du unterwegs warst, inwiefern hat da Social Media eine Rolle gespielt? Warst du ständig am Dokumentieren, musstest schauen, oh, die Menschen müssen unbedingt mitbekommen, dass ich gerade unterwegs bin? Oder wie hast du das konkret gestaltet?
Also mir war das auch sehr, sehr wichtig, dass ich am Ende jetzt auch nicht Sklave von Social Media bin und vom Film, sondern es gibt Momente, die sind auch nicht auf Kamera, weil ich einfach auch nicht das Gefühl hatte, das muss ich jetzt machen. Da muss man, gerade wenn man dann sehr bekannt wird, auch einfach aufpassen, dass man nicht, dass es nicht die Überhand gewinnt. Letztendlich, ich habe eine GoPro dabei gehabt und mein Handy und habe dann so von, wenn was Interessantes war, das gefilmt, habe meine Stories und Posts auf Social Media gemacht und alle, ja, im Schnitt so einmal im Monat kam dann eine externe Filmcrew noch dazu, die dann einfach 2-3 Tage dabei war und gefilmt hat. Und dadurch ist dann so die Kombination, die dadurch entstanden ist, hat eben einen sehr guten Dokumentarfilm und Buch rausgebracht. Es ist auch ziemlich anstrengend und gehört eben auch dazu, dass wenn man Marathon rennt, dann ist eben abends nicht nur, dass man sich jetzt erholen kann und sich gut gehen lässt und in den Pool legt, sondern ich habe halt noch Aufgaben. Also ich muss halt noch Dinge erledigen und Social Media etc. Und das mache ich auch praktisch jeden Tag. Aber was ich sagen möchte damit auch ist, da muss man auch, wenn es mal jetzt nicht so perfekten Social Media Hour ist, dann muss man das auch mit Ruhe sehen, weil sonst macht man sich einfach verrückt. Mhm.
Würdest du sagen, du hast gesagt, du hast auch schon vor wirklich 10 Jahren, 15 Jahren hast du auch schon Abenteuer gemacht. Hätte das, was du heute tust, vor 10, 20 Jahren auch schon funktioniert?
Äußerst schwierig natürlich. Also ich bin auch mit meinem ersten Projekt, wo ich, 2017 den Weltrekord für die schnellste Eurasien-Durchquerung gemacht, da habe ich noch keinerlei Social-Media-Follower gehabt, irgendwie 600 oder so auf Instagram. Also nichts, wovon man in irgendeiner Art und Weise interessant ist für Sponsoren. Und da habe ich dann eben Magazine kontaktiert, etc. und bin dann in verschiedenen Fahrradmagazinen gewesen und mal im Fernsehen und so Sachen. Aber auf einem viel, viel kleineren Level. Wenn ich meine Reichweite, also ich bin auch in den Medien äußerst erfolgreich, aber viel, da kommt ja erst, die lernen ja erst über Social Media über mich kennen. Und trotzdem ist mein, ich würde sagen, 60-70% von meiner Reichweite geht über Social Media. Und das wäre vor 10 Jahren nicht möglich gewesen, muss man auch ganz klar sagen. Daher, vielleicht hätte ich ein Geschäftsmodell gefunden, wo ich davon leben kann. So war natürlich auch weniger Konkurrenz in dem Sinne da, weil es da war, weil es keiner macht. Aber heute ist es für einen Abenteurer, der von Sponsoren etc. lebt und viele andere Geschäftsmodelle auch, natürlich viel, viel einfacher geworden.
Wie du das sagst, ich glaube, das kann sich ja, es ist schon viel Arbeit, sowohl den Social Media oder auch diesen Vermarktungspart zu beherrschen und dann noch Abenteurer zu sein, aber die Hemmschwelle oder die Barriere, die Einstiegsschwelle ist relativ niedrig geworden, ja.
Absolut. Also man muss natürlich auch ganz klar sagen, es schaffen wenige, muss man auch ganz klar sagen, davon gut zu leben. Aber bei Social Media, wenn man einen Account hat mit über 100.000 Follower, dann kann man, wenn man das einigermaßen gut macht, davon auch gut leben. Und ganz egal in welchem Bereich. Also das Entscheidende ist immer, wo ist die Story? Und da muss man einfach ein bisschen kreativ sein, sich was Eigenes haben. Und ich bin erfolgreich, weil ich Dinge mache, die sonst keiner macht. Und mit letztendlich klassischen Influencer-Accounts, wo es auch sehr viele Erfolgreiche gibt, die aber letztendlich Sachen machen, was jeder andere auch macht, die sind aktuell erfolgreich, weil sie halt vor 5 Jahren angefangen haben. Wenn man jetzt einen neuen Kanal aufmacht, der das macht, was 20 andere auch machen, dann wird es sicherlich schwieriger, sehr, sehr schwierig, eine große Followerschaft zu gewinnen.
Das stimmt. Wie empfindest du das persönlich, ständig so vernetzt zu sein? Nimmst du dir auch manchmal bewusst die Zeit, wirklich abzuschalten, so ein bisschen Social-Media-Fasten zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt gerade im letzten Jahr hat es meine Follower-Anzahl ver-15-facht auf 130.000 auf Instagram plus Facebook etc. Und da kam der Moment, also es war so vor ungefähr einem Jahr, wo das noch irgendwo in dem Rahmen war, so 20.000 oder sowas oder 15.000, da konnte ich das doch selber machen. Und es war auch nicht zu viel, es war auch nicht nervig. Und dann ist es einfach so rapide gewachsen und auch das Engagement dazu. Und irgendwann kriegst du halt 100 Nachrichten am Tag. Und das kann und will ich nicht beantworten. Da den einfach auch den Schalter umzulegen, okay, ich muss nicht mehr auf Nachrichten beantworten. Und die Leute verstehen das auch. Das ist schwierig, aber auch unglaublich wichtig, weil sonst sind wir eben genau bei dem Punkt, sonst ist man so ein bisschen der Sklave davon und ist nur noch am Handy und beantwortet Sachen. Ich sehe das jetzt mittlerweile zum einen ein bisschen gechillter, wenn ich mal was jetzt nicht beantworte oder mal einen Tag keinen Post mache, dann ist es halt so, ist auch in Ordnung. Und ich setze mir Zeiten. Also ich nehme mir bewusst Zeit, wann bin ich auf Instagram und mache das, weil ich glaube so, dass das Gefährliche ist, dass man es halt die ganze Zeit, man ist jetzt gerade im Zug oder man wartet irgendwo kurz oder macht Mittagspause, ja, guck mal kurz Instagram an, dann hat man da die Nachrichten und dann ist es ja wie so ein Kreislauf, wo man immer vor dem Gerät ist und dann ist Social Media nicht mehr gesund. Daher feste Uhrzeiten setzen, zweimal am Tag, dann mache ich meine Sachen und gut.
Ja, nee, das ist eine klasse Einstellung. Unser Slogan von unserem Podcast ist: Willst du ein manipulierter Konsument sein oder der Gestalter deines Lebens? Und ich denke, das klingt auch sehr gut auf dich an. Du bist jemand, der aktiv geworden ist, der sein Leben aktiv gestaltet. Hier stellen sich viele Zuhörer wahrscheinlich auch die Frage: Hat der Jonas Deichmann hier für uns einen Tipp? Also, wie bekomme ich meinen Arsch aus dem Sessel hoch?
Also, das Schwierigste ist immer, an die Startlinie zu kommen. Das heißt, im Abenteuerbereich, die meisten Projekte, die scheitern, bevor es losgeht. Und jetzt hier in dem Kontext mit digital leben, also vielleicht auch immer irgendwo anders und was Eigenes machen, ist genau dasselbe. Viele Leute haben einen großen Traum und die meisten versuchen es nie, weil es immer Ausreden gibt, warum es und viele gute Gründe, warum es jetzt nicht tun sollte. Es ist einfach komfortabler, keine Veränderung zu machen. Und für mich, ein Scheitern ist nicht, wenn du deinen Traum verwirklichst und es halt nicht klappt, dann lernt man daraus und versucht es nochmal. Sondern ein wirkliches Scheitern ist es, wenn man es gar nicht versucht, dann geht das Leben halt gemütlich, aber unspektakulär vorbei. Daher, der beste Tipp, den ich habe, ist einfach nur machen. Und der beste Zeitpunkt dafür, der ist jetzt oder in ein paar Wochen, aber sicherlich nicht in 2 Jahren. Und das Leben hat einfach viele Wendungen. Und wenn man sagt, ja, ich mache jetzt noch 3 Jahre das und dann folge ich meinem Traum. Ja, in 3 Jahren hat man vielleicht eine Freundin oder ein neues Jobangebot oder irgendwas anderes. Oder kommt was dazwischen. Daher einfach nur machen.
Ja. Das hattest du ja auch am Anfang schon schön gesagt. Und ich denke, das kann man auf viele Lebensbereiche übertragen. Es muss ja jetzt nicht jeder ein Abenteurer oder Extremsportler werden, um seine Träume zu erfüllen oder sein Leben zu gestalten. Es gibt ja so viele andere Lebensbereiche, wo man sein Leben aktiv gestalten kann. Wenn du so dein Leben betrachtest, gibt's außer Arbeiten und Abenteuer machen noch so einen Bereich, wo du sagst, hey, da kann noch was Privates stattfinden, Freunde treffen oder vielleicht irgendwann mal Familie gründen. Ich weiß nicht, in welchem Stadium du da gerade bist oder ob du das überhaupt willst. Kann sowas da überhaupt noch passieren?
Also jetzt Familie gründen ist aktuell keine Prio für mich. Ich liebe einfach mein Abenteuer und es ist nicht ganz so vereinbar. Aber auch da sage ich niemals nie. Freunde und Familie, ich habe jetzt das große Glück, mein Vater macht mein Management, also der ist auch öfters dabei bei meinen Reisen. Mein Bruder ist selber kein Profi, aber ein Abenteurer und kommt gerne mal mit bei Radtouren, etc. Und mein Freundeskreis ist natürlich, ja, ich habe mittlerweile sehr wenig Kontakt mit alten Freunden, die selber keinen Sport machen, weil da fehlt es einfach an Gemeinsamkeiten. Aber dafür habe ich jetzt viele Freunde aus dem Sport- und Abenteuerbereich und sieht man halt sich nicht 5-mal im Jahr, aber wenn man sich sieht, hat man eine super Zeit zusammen und das ist auch gut. Ich finde es spannend, dass ich nicht weiß genau, wo ich jetzt in 10 Jahren wohne und was ist. Aber ja, das ist ja auch das Aufregende am Leben, dass man eben, dass es auch Überraschungen gibt.
Mhm. Du hattest mir auch gesagt, du bist zurzeit gar nicht stationär. Also in deiner Phase, wo du gerade jetzt mit diesem Abenteuer unterwegs bist, als Speaker oder auch eben jetzt diese Premiere-Tour für den neuen Film, da lebst du nur in Hotels oder wie stellst du das an?
Also ich habe mich ja 2017 selbstständig gemacht als Abenteurer und am Anfang habe ich natürlich praktisch, ich glaube mein erstes Jahr habe ich 4.000 Euro Umsatz gemacht und bin dann auch dementsprechend ins Zelt gezogen und war auf Reisen, habe dann halt in Brasilien oder irgendwo im Süden gelebt, wo es günstig ist. Und mittlerweile verdiene ich gut, aber der Lebensstil gefällt mir nach wie vor. Und daher habe ich bis heute kein festes Zuhause seit 5 Jahren und bin auf Reisen. Und das ist, ich war jetzt 14 Monate um die Welt unterwegs, da geht es ja sowieso nicht. Und auch in der Off-Season jetzt aktuell habe ich einfach viele Vorträge, etc., dass ich immer unterwegs bin. Ich habe mein Leben aktuell so organisiert, dass ich in München, Stuttgart und in der Schweiz bei Freunden und Familie immer so einen Rucksack stehen habe und da gibt es dann ein Gästezimmer und da bin ich ein paar Mal im Jahr, aber in der Praxis bin ich unterwegs. Und langfristig merke ich aber auch, ich hätte gerne mal so eine, noch nicht jetzt, aber irgendwann mal so eine Homebase. Das wird aber keine klassische Wohnung sein, sondern ein Campervan oder ein Segelboot, von wo ich aus ich dann auch ja, alles machen kann.
Wow, klasse. Das klingt sehr gut. Jonas, zum Abschluss unserer Podcast-Folge hätte ich noch eine Frage an dich. Wenn du so unterwegs bist, Tag ein, Tag aus, was ist eine Sache, wo du sagen würdest, hey, wenn jetzt ein Zuschauer auch ein kleines Abenteuer erleben möchte, das ist eine Sache, die er unbedingt immer dabei haben sollte?
Ja, also ich habe grundsätzlich, ich bin ein großer Fan von Minimalismus, weniger ist mehr. Also bei den meisten Hobbyabenteurern, die ich sehe, da denke ich mir immer, mein Gott, was habt ihr alles dabei, was ihr nicht braucht. Und was ich grundsätzlich gerne dabei habe, ist ein Schlafsack. Einfach aus dem Grund, wenn man in die Wildnis geht oder ins Abenteuer, dann funktioniert der beste Plan halt manchmal nicht und man strandet irgendwo und mit dem Schlafsack kann man sich halt irgendwo in den Wald, in eine Bushaltestelle, wo auch immer legen und kann schlafen. Daher gibt mir das einfach viel Flexibilität. Und natürlich etwas langweilig, aber muss man sagen, eine Kreditkarte und ein Handy, weil damit findest du immer zurück und überlebst.
In den meisten Fällen, ja.
Genau, nicht gerade Abenteuer, was man von Abenteuer erwartet, aber das sind die beiden wichtigsten Gegenstände, die man so braucht auf einem Abenteuer.
Ja, klasse. Jonas, dann herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir können nochmal ankündigen, einmal Das Limit bin nur ich, der Dokumentarfilm von dir, der wird jetzt dann in den Kinos laufen. Du darfst gerne ergänzen.
Genau, der Dokumentarfilm, der läuft jetzt, der hat jetzt seine Premierentour gehabt und läuft ab dem 19. Mai deutschlandweit in den Kinos. Und dazu gibt es natürlich das Spiegel-Bestseller-Buch, Das Limit bin nur ich. Und ich habe auch Juni und dann im September noch eine öffentliche Vortragstour, also so ein Multivisionsvortrag, den ich gemeinsam mit der European Outdoor Film Tour organisiere, aber kein Film, sondern Vortrag eben. Und genau, da gibt es auf meiner Webseite jonasdeichmann.com alle Links, wo man das findet.
Die packen wir auch auf alle Fälle in die Beschreibung, die Links, also in die Shownotes von dieser Podcast-Folge. Und dann können die Zuhörer das alles sich anschauen. Jonas, herzlichen Dank an dich. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, viele weitere spannende Abenteuer und bis bald.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Bis bald.